willkommen zu unserer neuen Folge von Control and Roll, Wissensdatenbanken aufbauen. Ja, heute habe ich tatsächlich das Vergnügen gehabt, mit meinem Geschäftspartner Dennis über den Aufbau von Wissensdatenbanken tatsächlich auch für C4B zu sprechen. Wir haben darüber philosophiert, wie man Wissensdatenbanken richtig aufbaut, worauf man beim Auswahlverfahren achtet, wie man KI optimal einsetzt und sind nachher auch weiter reingegangen in das Thema KI, haben Praxisbeispiele genannt und haben auch einige Definitionen mal glatt gezogen, wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Assistenten und Agenten. Ja, dann viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Control and Roll. Und heute habe ich die Ehre, dass Dennis tatsächlich mein Interviewpartner ist. Wir sprechen heute über den Aufbau von Wissensdatenbanken und Dennis ist seit 8 Jahren mein Geschäftspartner und wir hatten viel Spaß. Wir hoffen, ihr auch. Ja, Dennis, herzlich willkommen. Ich glaube, groß vorstellen brauchen wir dich nicht. Dich kennt jeder. Schön, dass du da bist.
Ich glaube, das ist auch Premiere, ne? Das ja, hatten wir auch noch nicht, dass wir gegenseitig im Podcast sind.
Nee, hatten wir wirklich nicht. Und ich spreche einfach mal von einer Geschäftsidee von uns. Wir haben ja sehr viele Wissensveranstaltungen in unserem Netzwerk und haben auch ganz, ganz viele Protokolle und Wissen gesammelt. Und dann warst du, glaube ich, bei der Rheinischen Post und hast da was zu KI erzählt und ChatGPT gezeigt. Erzähl das vielleicht einfach mal, wie ist diese Idee entstanden, wirklich weiter an unseren Wissensdatenbanken zu arbeiten?
Genau, die Rheinische Post, die haben mit Dumont und Weltbild Verlag und mit allen anderen Verlegen, haben die zusammen selber so ein kleines Mini-Netzwerk unter den Verlegen oder Verlagen untereinander und die treffen sich im, ich glaube, die Controller und CFOs so im Finance-Bereich treffen die sich, ne? Da so, wo wir auch unterwegs sind. Mhm. Und der CFO von der Rheinischen Post, der war auch bei uns mal im Netzwerk und kennt uns und hat mich dann eingeladen und hat gesagt, kannst du nicht auch mal zu uns vorbeikommen in unser kleines Mini-Netzwerk hier, was wir haben und so ein bisschen, was bei euch so gerade up-to-date ist, erzählen. Ne? So, wir treffen uns einen ganzen Tag und da wärst du ja so als Keynote-Speaker für eine Stunde mal ganz nett, wenn du mal das so ein bisschen auflockerst und mal von außen als Externer dazukommst. Und dann hatte ich die einfach gefragt, was ist denn gerade so euer Thema? Und die hatten dann gesagt, die sind alle in der SAP HANA-Einführung, ja, und dann habe ich das einfach kombiniert, weil ich selber schon so ein bisschen mit, damals hatten wir noch die Enterprise-Variante von ChatGPT, ne, die ja irgendwie $50, 40 irgendwas Euro kostet, ne, wo das große Modell nicht mittrainiert wird, und dann bin ich eigentlich hingegangen und habe alle Folien, die wir schon mal hatten, so in das Netzwerk von dir, was du ja mal gegründet hast, gibt es ja schon seit 20 Jahren. Und ich glaube, HANA diskutieren wir auch seit 10 Jahren so gefühlt, seit 2016 oder so, wo die ersten Imperial Logistik, weiß ich noch, die haben mal so die ersten, die vollumfänglich auf HANA gegangen sind. Und alle möglichen Zirkelmitglieder haben ja schon mal berichtet. Ich glaube, wir haben 12 Foliensätze von unterschiedlichen Firmen zum Thema HANA. Und das habe ich einfach nach ChatGPT hochgeladen und habe daraus eine neue Zusammenfassung gemacht. So, was ist denn bei allen Foliensätzen gemeinsam gewesen? Was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert? Ne? Das war irgendwie so ein bisschen der Auftakt. Und daraus ist diese Idee, glaube ich, entstanden. Ne?
Ja, genau. Wir haben ja schon lange überlegt, glaube ich, gemeinsam. Ja. Wie machen wir das denn? Wir haben so viel Protokollwissen. Wir hatten schon überlegt, ob wir Apps anschaffen, haben dann aber gesagt, Mensch, da müssen alle immer das Medium wechseln von PC in die C4B-App, noch eine App mehr. Wir haben Leute interviewt und hatten ja immer schon überlegt, wie kriegen wir das eigentlich mal irgendwie transparent. Und dann kam ja unser neuer Geschäftspartner Björn auch noch dazu. Sprich, wir hatten ein bisschen mehr Kapazitäten und haben ja dann überlegt, Mensch, das war so eine coole Idee. Wir bräuchten da eigentlich mal irgendwas, um das professioneller zu machen. Wenn wir das wirklich mit so einem Beispiel super hinkriegen, dann müsste es doch irgendwie so ein Dach geben, wie man das mit KI tatsächlich und dann natürlich anonymisiert, das war ja auch noch ein Riesenthema, überhaupt mal an dieses ganze Thema rangeht, dass man wirklich nur dieses Prozess-Know-how zur Verfügung stellt. Und da erzähl du doch mal, da warst du ja insbesondere mit Björn dabei, was wir da eigentlich so gemacht haben, wie wir da rangegangen sind an das Projekt. Erzähl da doch mal so ein bisschen.
Genau, ich glaube, das war gar nicht so einfach. Am Anfang hatten wir mit dem Marek Janetzke, den kennen wir auch bei uns, der hat auch so ein bisschen zum Thema KI berichtet und der ist da sogar schon länger unterwegs. Der hatte uns gesagt, ja, kannst du alles selber machen, eine Vektordatenbank aufbauen, wo du sowas da reinspeicherst und dann mit keine Ahnung welchen Sprachmodellen. Und das war uns aber irgendwie das selber bauen, das ist ja nicht unsere Kernkompetenz. Da hatten wir irgendwie keine Lust und dann hatte ich auch keine Zeit, da mich noch weiter mit zu beschäftigen. Und du sagtest, weil der Björn ja dann genau kam, sagte ich, das ist doch ein tolles erstes Thema für dich, Björn. Geh du doch mal auf die Suche. Das, was der Marek uns da erzählt hat, ist ja schön und gut, aber gibt es da nicht schon irgendwie eine komplette Dienstleistung, dass jemand das anbietet? Und der Björn hatte, glaube ich, drei, vier oder fünf verschiedene sich sogar angeguckt. Und wir sind am Ende mit zwei Anbietern, glaube ich, weil die uns so ein bisschen das Thema in Deutschland gehostet und Datensouveränität am größten war. Und am Ende letztendlich haben wir uns, weil das auch noch on-premise sogar installierbar ist im Notfall, ne? Also wenn du deine ganzen Unterlagen wirklich bei dir auf dem eigenen Blech lassen möchtest, war mein GPT mehr oder weniger der einzige Anbieter, der das sogar on-premise machte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir überhaupt mal mit dem und vertesten das. Und mittlerweile, du sagst es, du hast ja gerade gesagt, anonymisiert, ne? Also wir haben einmal unser eigenes Wissen, klar, die Leute, die bei uns einen Vortrag halten, da sagen wir immer, da darf nichts confidential drin sein, ne? Die geben das auch frei und wir verteilen das auch nachher ans Protokoll. Aber die Idee war, wenn wir das dem ganzen Netzwerk so als Abfrage, Chatbot-mäßig zur Verfügung geben, dann wollen wir eigentlich nicht, dass, wer war denn damals der Referent, welche Firma war das? Das ist ja eigentlich uninteressant. Es geht einem ja nur um das Wissen in der Mitte in einem PowerPoint, ne? Und deswegen hast du ja gerade gesagt, anonymisiert, genau. Und wir bieten das dann anonymisiert heutzutage an.
Ja, genau, das war ja wirklich das, und das ist ja richtig cool, ne? Ihr habt da ja wirklich den ganzen SharePoint von uns angebunden, habt das durch so einen Anonymisierungsassistenten gejagt. Da gehen wir gleich nochmal drauf aus, wie das alles funktioniert. Und das hat ja wirklich auch toll geklappt und man kann jetzt unser Wissen wirklich transparent abrufen. Aber ich glaube, wir gehen da nochmal eine Schleife näher, weil so ein bisschen, was ist denn überhaupt eine KI-Suite? Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Wie funktioniert das auch technisch? Was ist vielleicht später? Da gehen wir nachher nochmal vielleicht drauf ein. Auch der Unterschied zu Microsoft Copilot, da haben wir ja auch viel im Netzwerk diskutiert. Vielleicht einmal noch kurz zu dem Auswahlverfahren. Das war ja wirklich spannend und ihr habt wirklich auch darauf geachtet, ist der Anbieter TÜV-zertifiziert? Ist das wirklich
Ja,
alles
genau.
gesichert im deutschen Raum oder auch im EU-Raum alles gespeichert? Kann da niemand extern darauf zugreifen? Also wir haben ja auf diesen Datenschutz ganz, ganz viel Wert gelegt. Auch ist die Firma vielleicht eigenfinanziert oder ist das ein Joint Venture dahinter? Ne? Also dass man auch sagt, Mensch, das kann vielleicht wieder oder eine Investmentgesellschaft, die gleich wieder verkauft wird. Also da haben wir ja wirklich auch auf viele Facetten Wert gelegt. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Hinweis. Aber ich würde sagen, wir steigen da jetzt einfach mal ein bisschen technisch ein. Wie kann ich mir so eine KI-Suite eigentlich vorstellen? Was ist denn der Unterschied zu ChatGPT-5?
Genau, also und das war, glaube ich, auch ein Punkt, der uns wichtig war, weil du sagst, eine KI-Suite, wir wissen ja noch gar nicht, wer von den verschiedenen Sprachmodellen das Rennen überhaupt gewinnt, ne? Also wir hören immer ChatGPT, das ist zwar das bekannteste von OpenAI und das, was die meisten nutzen, weil die so ein bisschen als Erster so ein bisschen auf den Markt gekommen sind, aber wir kennen ja, ganz viele von euch kennen auch, weil ihr Claude-Modelle von Anthropic benutzt fürs Programmieren oder andere Dinge, ne? Die sind ja gerade in aller Munde auch und auch haben ihre Daseinsberechtigung, weil die zum Beispiel beim Coden oder Code Review für die IT-Thematik besonders gut sind. Oder auch, die wurden zum Beispiel, das wissen auch viele nicht, mit menschlicher Sprache trainiert. Also die Antwort, wenn du zum Beispiel auf E-Mail antworten willst, gerade im Business-Jargon, sind die Claude-Modelle meistens deutlich besser als ChatGPT. Das ist so ein guter Allrounder-ChatGPT, ne? Und dann haben wir noch die Modelle von Google, Gemini. Und dafür hat Google eigene Prozessoren entwickelt. Und die haben zum Beispiel, sind das größte Sprachmodell, was wir kennen von Google, ja, weil Sprachmodelle haben ein gewisses Kontextfenster, so von ungefähr 200.000 Tokens, die lesen können, danach ist Schluss. Muss man sich so vorstellen, wenn du ChatGPT ein Formular gibst, weil du eine Wissensdatenbank aufbauen willst und der soll die 50 Seiten lesen, kann sein, dass das Ende schon wieder halluziniert, weil er bis dahin gar nicht kommt. Und dann würde man eher sowas zum Beispiel mit den Gemini-Modellen von Google machen. Die sind fünfmal so groß wie die von ChatGPT, bis zu 1 Million Token. Und das ist auch so ein bisschen der Sweet Spot von einer KI-Suite, die ich da eigentlich ja dann habe, weil ich verschiedene Sprachmodelle für verschiedene Anwendungsfälle wählen kann. Und weil du gerade den Copiloten erwähnst, das ist ja nur der Name für das digitale Produkt von Microsoft. Dahinter steckt ja auch OpenAI mit ihren ChatGPT-Modellen. Und ich habe eigentlich nur ein Sprachmodell. Eben diesen guten Allrounder, aber wenn ich zum Beispiel hochmathematische Dinge oder andere Sachen mache oder eben dieses riesige fünfmal so große Kontextfenster benötige, bekomme ich das im Copiloten gar nicht. Ja. Und auch habe, wie gesagt, nur ein Sprachmodell. Zwar die Untermodelle, keine Ahnung, GPT-5 und 3 und 4 und weiß ich, was es da alles gibt, aber nicht wirklich einen anderen Sprachmodellanbieter. Ne? Das ist der Unterschied.
Okay, ja, das ist ja schon mal cool. Also ich habe verschiedene LLMs, die ich mir
Genau.
aussuchen kann. Ich gucke, was ist mein Anwendungsfall und suche mir das Passende
Ja.
aus. Aber wir wollten das ja auch wirklich jetzt ein bisschen lösen, auch von diesem Copilot, der immer gekoppelt ist, auch an Lizenzen. Wir wollten das ja so ein bisschen unabhängiger machen, dass wir Zugangsrechte auch wirklich gezielt vergeben können. Ja, geh da doch nochmal weiter ein. Wie
Ja.
funktioniert das technisch? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt meinen SharePoint, habe da mein Wissen reingepackt, auch anonymisiert vielleicht, was ich wirklich hochladen möchte. Wie gehe ich da denn jetzt ran?
Ja.
Was ist so der nächste Vorteil dieser Wissensdatenbank
Ja.
in einer KI-Suite?
Ich glaube, also technisch muss man sogar, glaube ich, noch mal anders sagen. Einmal ist ja das diese KI-Suite mit diesen verschiedenen Sprachmodellen und dann gibt es noch ein Feature da drin, was halt eben Wissensdatenbanken sind, ne? Also Wissenspoole anzapfen. Und da ist es technisch eigentlich so, dass also die gesamte Plattform läuft in Nürnberg bei Hetzner. Die ITler kennen das meist, ist der gute Mittelstand, ja, die Serverkapazitäten anbieten und die Cloud von MindGPT und auch deren ganzen Plattform liegt da. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meinen SharePoint anbinde und das als Wissensdatenbank nutzen will, egal ob anonymisiert oder nicht, ja, bleibt auf jeden Fall, wenn du der KI mehr oder weniger deine Kronjuwelen gibst, ja, bleiben die in Deutschland. Weil was die KI dann eigentlich da technisch macht, ist, dass sie deine ganzen Dokumente nimmt und die verchunkt. Ja. Chunk heißt der englische Begriff mehr oder weniger für Häppchen. Ja. Also deine Dokumente werden geschreddert, ja, sozusagen, in kleinste Wortteile und Wortpaare oder teilweise manchmal Absätze und die werden dann in eine mathematische Vektordatenbank. Jetzt frage mich nicht, bin ich nicht der Statistiker vor dem Herrn, ja, aber die werden praktisch indexiert und mit Vektor-IDs weggeschrieben und wenn du jetzt eine Frage
Ein
an diese
bisschen wie
Wissens.
Puzzleteile kann man sich das
Genau, wie
vorstellen.
so viele Puzzleteile. Also musst du dir vorstellen, nur mal als Beispiel, unsere 20 Jahre, nee, wir haben, ich glaube, seit 2013 ungefähr PowerPoint-Folien in unsere Wissensdatenbank gepackt. Ja, also 13 Jahre lang, da sind irgendwie ein paar tausend Folien, egal ob PowerPoint, Word, Excel, alles, was wir so besprochen haben. Das macht ungefähr 100.000 Chunks. Ja, nur damit man mal so ein Gefühl hat, die wir ungefähr in der Wissensdatenbank im Moment haben, die mit irgendwelchen indexierten Wörtern verknüpft sind. Und wenn du natürlich jetzt fragst, so das, was ich mühevoll noch selber gemacht habe, welche Fettnäpfchen kann ich eigentlich oder worauf sollte ich eigentlich achten, wenn ich eine HANA-Implementierung, eine SAP HANA-Implementierung mache? Was ist so bei den anderen schiefgegangen und was sollte ich auf jeden Fall vermeiden? Dann spuckt der dir das aus unserer Wissensdatenbank aus. Und das Spannende ist, das sind ja reale Beispiele aus dem Tagesgeschäft von verschiedenen Unternehmen. Ne? Das ist, hat nichts mit Beratern zu tun, die dir immer natürlich ein tolles, die erzählen ja immer alles, dass alles funktioniert, ne? Sondern hier ist ja wirklich genau das Wissen, was ich anzapfen will, ist ja, was andere im Unternehmensalltag so entdeckt haben und was bei so Projekten vielleicht auch mal schiefgelaufen ist. Das ist ja das meiste, was wir bei uns im Netzwerk immer diskutieren. Ne? Und technisch ist das halt so, dass das Ganze bei Hetzner in Nürnberg abgelegt wird. Und das, was noch spannend war bei MindGPT, bei der Plattform, du musst dir vorstellen, die Sprachmodelle selber, die werden auf Grafikkarten gehostet. Ja, die laufen nicht über den Prozessorchip auf deinem Hauptmotherboard bei deinem Rechner, sondern über die Grafikkarte. Das bietet Hetzner in der Größenordnung nicht an, wie wir das bräuchten für ein Sprachmodell, aber Nebius in Holland. Das ist nämlich der zweite große Punkt, was wir bei MindGPT gefunden haben, was es bei anderen nicht gab. Es gibt auch Open-Source-Sprachmodelle. Also nicht die großen Hyperscaler wie ChatGPT, Gemini von Google oder Anthropic Claude, sondern es gibt auch Llama, Mistral oder auch ChatGPT hat mittlerweile eigene Open-Source-Modelle. Die wiederum hostet MindGPT, die Sprachmodelle, über Nebius in Holland. Das heißt, wenn ich es ganz sicher haben will, und das war auch überhaupt der ausschlaggebende Grund, warum wir überhaupt auf die Suche gegangen sind für das Netzwerk, weil die haben immer gesagt, ja, Dennis, das ist ja toll mit deiner Idee da mit der KI, aber wir dürfen die gar nicht benutzen. Wir haben nicht mal eine KI-Policy, das ist ja alles überhaupt nicht sicher. Und deswegen sind wir dann auf die Suche gegangen und können jetzt eigentlich sagen, nee, das Thema ist nur so ein K.O.-Kriterium, das stimmt nicht, das ist mittlerweile sicher, sondern weil du kannst sogar. Wenn du die Sprachmodelle, die großen amerikanischen, nicht möchtest, könntest du in MindGPT sogar auf die Open-Source-Modelle gehen und dann würde sogar der Prompt, den du da reinschreibst, die Frage an das Sprachmodell oder an deine Vektordatenbank, selbst das geht nicht auf amerikanische Cloud-Anbieter. Dann geht
Ja.
das nur über Nebius in Holland und nur über Hetzner in Nürnberg. Und dann könntest du noch einen Schritt weiter, weil wir haben teilweise auch die öffentliche Aufgaben wahrnehmen bei uns Unternehmen im Netzwerk, die dürfen, müssen das auf dem eigenen Blech lassen. Das heißt, diese Vektordatenbank, auch die könntest du zum Beispiel auf dem eigenen Blech sogar lassen. Sprachmodelle hostest du eigentlich nicht selber, ne? Weil wenn du ein Sprachmodell selber hostest, so ein Open-Source-Modell, dann müsstest du Grafikkartenpower einkaufen. Da sind wir aber schnell bei 100.000 Euro, fängst du erstmal an, um vielleicht deinen paar Mitarbeitern eine gewisse Geschwindigkeit auf dem Sprachmodell zu bieten. Deswegen würdest du weiterhin dann zumindest Nebius in Holland benutzen, ne?
Ja.
Also das war auch noch technisch, weil wir sagten, dieses Gesamtpaket, was mein GPT da anbietet, ist irgendwie so das Thema, was diese Datensouveränität und Datenhoheit am besten schützt.
Und ich finde, das ist ja eigentlich auch noch sicherer als der Copilot. Ich verstehe zurzeit manchmal tatsächlich nicht, dass so viele auf den Copilot springen. A, ist man da immer an die Lizenzen gekoppelt, auch auf was für Wissen man zugreifen kann. Man kriegt das gar nicht so gesamtheitlich gesteuert, wenn man sagt, ich möchte jetzt Unternehmenswissen für alle transparent machen und zwar gleich, ne? Man kriegt immer unterschiedliche Antworten, je nachdem, wer vom Rechner sitzt. Und ich finde auch vom Sicherheitsaspekt ist ja eigentlich so eine KI-Suite, so wie du das erzählt hast, eigentlich auch höher, oder? Mhm.
Ja, also genau, das, die meisten gehen den Copilot-Weg, weil es für die am einfachsten ist. Ne? Die haben meistens die Office 365-Lizenzen, sowieso schon mit dem SharePoint in der Cloud und alles, ja. Und dann ist das oft eine Management-Entscheidung, wo ich aber dann immer so mit manchen auch diskutiere, wo dann, da habt ihr jetzt, viele sagen dann, okay, da machen wir mal Folgendes, wir machen KI im Unternehmen für 1.000 Leute, aber das 1.000 ist mir zu teuer, wir machen mal nur 500 Lizenzen und dann rollen wir mal den Copiloten aus und damit nicht zu viel Tokenverbrauch ist, nehmen wir mal nur das O3 Mini und dann rockt die Luzi hier mit der KI durchs Haus, überhaupt nicht. Ne, dann passiert eigentlich gar nichts, da geht auch kein KI-Ruck durchs Haus. Weil andere sagen dann, ich will aber gar nicht ChatGPT benutzen, ich will Gemini benutzen. Der andere sagt, ich will aber Claude-Modelle und schon stehst du da, wenn die ganzen Mitarbeiter das sowieso nicht nutzen und das eigentlich nur für E-Mail-Beantwortung und du dann 36 Euro für eine Copilot-Lizenz bezahlst, dann ist das, glaube ich, irgendwie nicht der richtige Prozess, um KI im Haus zu etablieren. Und ich glaube, was wir auch gehört haben, das ist, der Björn ist ja in einer, also unser anderer Geschäftsführer, der ist ja gerade in einer KI-Schulung. Und das, was du so ein bisschen sagst, ist, da sind ganz viele, die mit dem Co-Piloten in die Schulung kommen, weil sie den mitbringen von dem Unternehmen, wo sie diese Schulung als so ein bisschen KI-Beauftragter-Schulung haben die da. Da sagt der Dozent auch immer, um Gottes Willen, die ganzen Co-Pilot-Leute, bei jedem sieht es anders aus, jeder kriegt ein unterschiedliches Ergebnis. Ne? Also auch die Implementierung, die Microsoft da irgendwie so wohl macht, ist wohl nicht immer gleichbleibend. Und was auch noch hinzukommt, wenn du zum Beispiel eine Wissensdatenbank anbinden willst oder auch einen Assistenten kreieren willst, ist das im Copiloten auch nicht mal eben so, sondern du musst dieses Copilot Studio noch dazu buchen, das kostet nochmal extra Geld, die IT muss das wahrscheinlich sogar so ein bisschen mit dir freigeben und so weiter. Das ist halt auch nochmal anders. Bei MeinGPT ist das so ein Grundfeature, was eigentlich dabei ist. Wissensdatenbank anbinden, Assistenten und sogar auch agentische KI. Und genau. Das ist so, viele haben das immer gesagt, das ist aber eine coole, einfache Plug-and-Play-Lösung, die eigentlich jeder benutzen kann, ohne dass er jetzt nochmal extra lernen muss, wie funktioniert jetzt dieses Studio und ich brauche nochmal eine Lizenz und nochmal eine Lizenz. Und das ist einfach alles inkludiert. Ne? Und deswegen, glaube ich, sind viele bei uns im Netzwerk, die dann sagen, ach cool, dieses Sicherheitsthema ist da drin gut gelöst und wir können denen natürlich unser Wissen anbieten. Ne? Das finden die natürlich immer super spannend, weil die sagen, ach, das ist schon da. Ich so, ja, das ist schon da. Da kannst du schon auf ziemlich und viele Themen.
Noch das Prozesswissen in der Buchhaltung. Wir haben ja auch noch jahrelang unser gesamtes Prozesswissen in der Buchhaltung runtergeschrieben. Mit wirklich auch Firmen, die mit einem Mitarbeiter für 8.000 Leute ja, die Kreditorenbuchhaltung gemanagt haben. Also da stecken viele Digitalisierungstipps hin. Das ist ja auch alles inkludiert.
Ja. Ne? Wir wollen, das ist, was das Netzwerk auch gerade will. Die sagten, Dennis, ach cool, das ist ja toll mit euren Daten. Man, können wir nicht noch mehr allgemeine, wo alle drauf zugreifen? Also wir haben ja noch HR-Wissen, das können wir anonymisieren. Logistikwissen, Produktionswissen, Vertriebswissen, das wäre ja cool, wenn wir als geschlossenes Netzwerk auf unser eigenes, so schwarmintelligenzmäßig, auf unser eigenes anonymisiertes, wir müssen ja gar nicht wissen, von wem das ist, das interessiert ja eigentlich gar nicht, sondern du willst ja nur bei einer PowerPoint-Folie die Kopfdaten drumherum interessieren dich nicht, aber das Wissen in der Mitte, das ist das Spannende. Und wenn wir das hinkriegen, und da starten wir gerade mit, weil wir auch so verschiedene Fokusgruppen haben, ne? HR-Fokusgruppe, KI-Fokusgruppe, jetzt kommt noch Produktionsfokusgruppe, dieses Wissen aus diesen einzelnen Themenbereichen, die jeder eigentlich im Unternehmen hat oder die meisten Unternehmen, das wollen wir, dass es immer mehr große Wissensdatenbanken gibt. Und da müssen wir uns natürlich auf eine Plattform einigen. Das kannst du nicht plattformübergreifend machen. Deswegen haben wir uns irgendwann bei uns bei C4B für MindGPT entschieden und hoffen, dass viele da mit auf diese Plattform kommen und auch Wissen uns geben, was wir anonymisieren dürfen und allen anderen zur Verfügung stellen. Ist ja ein Win-Win für alle, ne?
Also genau, das ist super. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Auswahlverfahren. Wer da noch Fragen hat, kann gerne auf uns zukommen, weil das wäre sonst nochmal ein eigener Podcast. Aber wir haben uns ab und zu schon mal die Haare gerauft, ne? Wie Sachen hochgeladen wurden in die Plattform, wie Antwortzeiten waren. Also wir haben da mega viel Erfahrung gesammelt. Es war nicht immer so easy, wie es vielleicht klingt, ne? Also wir haben wirklich verschiedene Anbieter da durchgetestet. Und wer möchte, kann uns gerne anschreiben. Ne?
Ja.
Dann teilen wir da auch nochmal unsere Erfahrungen. Aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, weil du hast jetzt auch noch spannend gesagt, Assistenten und Agenten.
Ja.
Und ich glaube, ne, bevor wir jetzt hier 007, ne, was machen wir denn da eigentlich? Bei uns passiert ja auch eine ganze Menge. Wir haben eine Menge Assistenten schon aufgebaut, fangen jetzt mit Agenten an. Aber ich glaube, jetzt habe ich dich ja hier mal als Profi sitzen, dann erklär doch erstmal den Unterschied zwischen Assistent und Agent.
Genau, also viele verwechseln das immer so ein bisschen und man hört beides für beides so ein bisschen, ne? Assistent, Agent und so weiter. Für uns oder für mich und auch so ein bisschen in vielen anderen Plattformen ist es so, die meisten fangen erstmal mit einem Chatfenster an und versuchen mit der KI ein Problem zu lösen, ne? Und dann stellst du irgendwann, dann bringst du dem Chatfenster was bei, indem du ein Dokument hochlädst, du sagst ihm, was eigentlich seine Aufgabe ist und so weiter. Und dann merkst du irgendwann, dass dein Chatfenster immer langsamer wird. Token, der kann halt im Kontext nur 100.000 lesen. Er kann irgendwann dein Chatfenster nicht mehr nach oben scrollen und nicht mehr lesen, was du ihm mal früher alles gesagt hast an Wissen. Und dann stellst du irgendwann fest, ach Mist, ich müsste jetzt eigentlich ein neues Chatfenster aufmachen, wo ich wieder über das Thema anfange, damit ich ein sauberes neues habe. Jetzt muss ich aber alles wieder neu beibringen. Das ist ja doof. Dann würdest du nämlich den nächsten Schritt gehen und so mache ich das meistens auch ich und auch wir zum größten Teil, dass wenn du in so einem Chatfenster irgendwann an deine Grenze kommst, dann sagst du ihm, ach, macht es nicht mehr Sinn, einen Assistent aus dir zu machen? Was wäre denn ein Master-Prompt? Für was haben wir denn hier so diskutiert in diesem Chatfenster, ja? Oder ein Systemprompt. Und das ist so die nächste, glaube ich, Hierarchiestufe in meinem GPT. Du sagst dann, wenn du den mit Chats schon ziemlich gut auskennst und gut bist und den immer wieder benutzt, irgendwann würde ich einen Assistenten daraus machen. Also zum Beispiel, wir schreiben nach jeder unserer 90 Veranstaltungen ein Protokoll. Das schreibe ich natürlich nicht mehr selber. Das habe ich am Anfang in einem Chat gemacht, dann bin ich immer wieder in das Chatfenster gegangen, weil irgendwann hat er mir gesagt, er kommt hier nicht mehr zurecht oder er hat ziemlich lange gerödelt und konnte die PDFs, die ich hochgeladen habe, nicht mehr lesen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt baue ich einen Assistenten und sage ihm, das ist deine Hauptaufgabe, bitte achte immer darauf, schreib im folgenden Stil. Ich konnte ihm sogar HTML, wie was irgendwie mit Überschriften und so gemacht werden soll, hinterlegen und habe ihm dann 7 verschiedene Schritte in den Master Prompt gegeben. Und wenn ich jetzt praktisch den Assistenten starte, fragt er mich schon, okay, dann lad mir mal bitte die PowerPoint-Folien hoch von dem Vortrag und ich schreibe mal ein Protokoll daraus. Und du kannst als Mensch, also das macht man als Human in the Loop, also wir bleiben mit im Prozess, der ist dann nach jedem Schritt fertig und fragt mich, ob das so okay ist und ob er zum nächsten gehen soll. Und der kennt seine 8 Schritte schon. Das ist der Vorteil. Und das kann ich immer wieder benutzen. Und
das
ich kann,
ist cool, du kannst ihn auch mit mir teilen.
Genau, und ich kann den Assistenten mit dir teilen. Du kannst den Protokollassistenten nämlich auch benutzen. Das ist der und Vorteil.
Ich kann meine handschriftlichen Notizen hochladen, wenn ich noch
genau, kennt er auch.
Alles haben will. Also
ja.
Du brauchst gar nicht mehr abtippen, ne? Ich mache einmal ein Foto. Also den hast du super gebaut.
Und der fragt auch danach, ich glaube Schritt 7 oder so, irgendwann sagt er, hast du zufällig auch noch Handschrift? Ich weiß ja, dass ihr die immer macht. Ne? Also sowas ist alles im Masterprompt hinterlegt. Und ich kann auch so ein paar andere Tools an den Assistenten andocken. Ich kann den übrigens auch mit einem Wissenspool verbinden. Ja, also dann wird das ein ziemlich mächtiger Assistent. Das ist noch nicht agentische KI. Ne? Agentische KI ist für mich immer so dann, wenn du anfängst, deine KI aus diesem Promptschlitz da unten zu befreien. Ja, die macht praktisch was von alleine oder im Hintergrund sogar. Ja, sogar außerhalb der KI-Suite, also außerhalb des Co-Piloten, außerhalb von MindGPT, was immer du benutzt an KI, weil du, da sind wir ganz schnell in den Tools, das habt ihr vielleicht auch gerade alle gehört, N8N oder Make oder Zapier, also verschiedene Wenn-Dann-Das-Tools, so nenne ich die immer gerne, ja, die haben Schnittstellen und Konnektoren zu allen möglichen anderen Tools. Und das kannst du bei MindGPT dann auch machen. Du kannst sie mit N8N verbinden oder mit Make verbinden. Ne? Und dann wird das noch mächtiger, weil du deinem Assistenten, den du baust, praktisch agentisch machst, weil du sagst, diesen Anonymisierungsagenten. Das ist zum Beispiel, haben wir auch einen Assistenten, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wenn wir so viele Veranstaltungen haben und so viele Unterlagen haben, die anonymisiere ich nicht händisch, ja, sondern dann gehe ich eigentlich hin und baue einen Agenten und sage, beobachte mal diesen SharePoint-Ordner und immer wenn ich ein neues Dokument da reinlege, geh bitte los, hol dir das Dokument, geh dann zu MeinGPT und hol dir den fertigen Assistenten dafür, der den Anonymisierungsmaster-Prompt hat, der weiß, was er da anonymisieren soll. Und danach leg mir das bitte wieder in einen anderen SharePoint-Ordner und schreib anonymisiert da dran. Ja, das ist dann, was die KI von völlig alleine macht. Da muss ich nichts tun. Also das ist eine Verbindung von Make oder N8N mit einem Sprachmodell zusammen. Und dann ist das eigentlich eine agentische KI, weil die wirklich im Hintergrund, die können auch andere Postfächer oder andere Ordner beobachten und kann regelmäßig wiederkehrende Sachen machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ne, am Anfang fängst du an mit Chats, dann kannst du einen Assistenten bauen, der weiß zumindest immer wieder, was er macht, aber der ist immer noch im Promptschlitz gefangen. Und wenn du agentisch gehst, dann gehst du sogar teilweise raus aus deinem Tool und der macht im Hintergrund von ganz, und der lernt auch. Der lernt auch, wenn er Fehler macht, der sagt auch, ich komme nicht weiter und holt wieder einen Menschen also Human in the Loop, der holt wieder einen Menschen zurück in den Prozess und merkt sich das alles und wird immer schlauer und wird auch immer besser auf diesem Prozess, den er da immer abarbeiten soll. Ne? Ja, das so ein bisschen zum Thema Assistent versus Agent.
Ich finde, das ist ja so ein bisschen schwierig und da habe ich jetzt von vielen auch schon im Netzwerk gehört, Mensch, wie starte ich denn einfach mit dem Thema? Jetzt haben wir vielleicht sowas aufgebaut, die Mitarbeiter haben überhaupt keine Vorstellung davon, diese Ideen zu entwickeln. Was sind denn eigentlich so Beispiele? Das ist eigentlich so ein bisschen ein Thema bei uns hier im Netzwerk und ich weiß nicht, können wir ja unsere Beispiele mal zusammenschmeißen. Wir haben ja eben schon das Protokollbeispiel genommen. Was für Beispiele fallen dir denn so spontan ein? Gerade so im Finance-Bereich, Controlling-Bereich. Ihr habt die KI-Fokusgruppe, die du mit Björn betreust. Was sind so Themen, die gerade diskutiert werden? Wie gehen Firmen daran, überhaupt dieses Thema KI an die Mitarbeiter weiterzugeben, es wirklich ins Starten zu kriegen?
Ja. Ja, also ganz viele sind ja, das Thema E-Mail-Beantwortung grundsätzlich so das erste Thema, was viele machen und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ne? Das heißt, du könntest dir auch einen Assistenten bauen, der langsam lernt, wie du immer auf E-Mails antwortest in deinem Stil. Du und sie, du kannst ihm sogar hinterlegen, das ist so ein bisschen mein Schreibstil. Ja, also sowas ist vielleicht der erste, den du machst. Das heißt, du könntest auch hingehen und sagen, diese E-Mail, ich möchte die jetzt mal beantworten, schreib das mal eher freundlich und so weiter. Der lernt dann so ein bisschen, weil er sich das merkt, was du ihm immer wieder sagst. Aber das ist ja noch was Einfaches. Ne? Das andere Thema ist, was immer du eigentlich so im Arbeitsalltag hast. Immer wenn du eine wiederkehrende Sache hast, so wie wir unsere Protokolle oder das Anonymisierungsthema ist ein sehr generisches, das kann praktisch jedes Unternehmen hat dieses Thema. Selbst wenn du das eigene Wissen und selbst wenn das in Nürnberg auf deutschen Servern bei Hetzner liegt, möchtest du vielleicht trotzdem, dass deine eigenen Unterlagen immer noch anonymisiert werden. Als Datenschutz zu den eigenen Mitarbeitern einfach. Das muss man auch nicht wissen, wer die Folie im Haus mal gebaut hat. Ja? Alleine sowas ist ein cooler Assistent. Und dann geht es ja los mit den fachspezifischen Sachen. Du kannst natürlich im HR-Bereich einen Assistenten fürs Onboarding machen. Ne? Was für Aufgaben muss ich eigentlich an? Was muss ich eigentlich denken, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt? Wann muss ich den Rechner bestellen? Keine Ahnung, welche Formulare muss der alle ausfüllen? Ja, das sind so Themen, die im HR einfallen. Was ist der Prozess im Recruiting? Ich kann den mal eben fragen. Und dann, was wir natürlich stark merken, im Accounting-Bereich sind die ersten Assistenten, die helfen, Anhang- und Lagebericht zu schreiben. Ich glaube, da warst du, glaube ich, selber auch mal unterwegs. Ne? Da gibt es ja so einen auch eher öffentlichen Teil, wo du dich in Konkurrenz zu den anderen, wie ist denn deine Lage gerade wirtschaftlich? Und da gehst du sonst immer mühevoll vielleicht im Internet selber auf die Suche oder irgendwelche anderen Register, die du irgendwo anzapfst.
Oder auch zum Beispiel das Kontierungshandbuch, ne? Dass man das über Telefon vielleicht abfragen kann. Ja. Da sind wir jetzt auch gerade dran noch mit der Buchhaltungsgruppe. Genau.
Ja. Bilanzierungshandbuch, Kontierungshandbuch, all solche Dinge. Ne? Also welche Bewertungsvorschriften habe ich eigentlich gerade? Und der Vorteil ist, wenn du das mal runterschreibst, in einen Assistenten reinpackst oder eine Wissensdatenbank mit allen möglichen Unterlagen zum Accounting-Thema und das wiederum einen Assistenten mit anbindest, dann ist das natürlich so, dass das haben wir jetzt schon öfter festgestellt, dass früher haben die dann, manche, die bei uns schon weit sind mit diesen Wissensdatenbanken, die haben gesagt, eigentlich wollte ich dir das, keine Ahnung, das, den Prozess Rückstellung dieses Jahr, dass du den mal übernimmst, aber du bist mir noch zu Junior. Da muss ich erst warten, bis ein anderer im Team frei hat, mal endlich sich neben dich zu setzen an den Schreibtisch, damit ihr mal zusammen das Thema Rückstellung, dann kannst du auch Urlaubsvertretung machen und so weiter. Ja, das hört auf, weil das Thema ist, dass die KI praktisch wie ein Tutor ist. Du kannst den junioreren Menschen auch einfach an die Maschine setzen und sagen, beschäftige dich mal mit der KI und frag die mal, wie wir im Haus Rückstellung machen. Und dann wird die dir schon aus dieser Wissensdatenbank, weil du vielleicht interne Arbeitsanweisungen schon hast dazu, ja, oder auch von mir aus im Intranet schon mal irgendwo was steht, oder der sich auch aus anderen Dokumenten was zusammenreimen kann, die KI, da ist die nämlich ziemlich gut drin, kannst du alles Mögliche hinterlegen, auch im Accounting und auch im Controlling. Das Controlling wiederum ist dann viel auf Datenanalysen unterwegs. Da geht es eher darum, kann die KI auch Excel-Dateien lesen? Text ist ja noch eine Sache. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Aber bei meinen GPTs ist es zum Beispiel so, da kannst du ich habe einen generellen Excel-Buddy, ja, also alles, was ich irgendwie analysieren will, der weiß immer, okay, der wird nur mit Excel-Sachen gefüttert, weil das hat ein bisschen was mit dem Format zu tun. Und da kannst du in meinen GPT zum Beispiel auch eine Python-Sandbox mit anbinden, der liest dann in Python praktisch die ganzen Sachen aus und kann dann wesentlich besser dein Excel verstehen. Und dann kann er mit dir zusammen auf dem Excel auch Analysen fahren, was kannst du das überhaupt lesen, was wird denn da so in den Zahlen diskutiert, welche Zahlen stehen denn da, dann kannst du anfangen auch, dass du kleine Assistenten dir rund um so typische Controlling-Sachen, weil du vielleicht dir einmal die Woche irgendwelche Zahlen anguckst, das kannst du auch pivotieren in Excel. Ja, du könntest auch ein, viele haben ja auch eine BI und ein Dashboard an der Stelle, aber die ersten, die das machen, die praktisch kleine Datenmengen in die KI rüberholen, sagen, ja, mein BI-Dashboard spricht aber nicht mit mir. Ja, wenn ich dem sage, was war der Umsatz letztes Jahr im Juli bei folgenden Produkten, dann spuckt er dir das in Sekunden aus. In der BI müsste ich das mir zusammenfiltern und auch ein Dashboard haben, was das kann. Und die meisten haben nicht, oder du bist so tief in den Berechtigungen, dass du das alles in Sekunden kannst, aber auch die meisten sind auch fairerweise im Power BI oder was auch immer als BI-Tool benutzt wird, sind jetzt auch nicht so super User, dass die mal eben sich das in Sekunden zusammenklicken. In der KI kannst du das natürlich, ne? Und du müsstest das nicht mal prompten, also nicht mal mit der Tastatur schreiben. Viele KIs, das benutze ich am meisten, ich schreibe eigentlich gar nicht mehr. Du hast so ein kleines Mikro-Symbol, ja? Und so wie jetzt ich mit dir spreche, könnte ich sagen, pass mal auf, geh mal bitte in die Wissensdatenbanken, ne, zum Thema Umsatz und guck mal bitte, ich weiß, dass wir letztes Jahr im Juli, war folgendes Produkt, ist so und so stark gestiegen. Kannst du mir nochmal die Zahlen nennen, wie viel das wirklich war? Sowas kannst du natürlich nicht einer BI sagen. Du kannst auch nicht mit der sprechen. Ne? Und jetzt rödelt der und würde mir in Sekunden genau so eine Frage beantworten. Und das ist das Spannende, glaube ich, warum viele anfangen, so ein kleines Datenset aus der BI rauszunehmen und das praktisch rüberzunehmen, auch als eine Art Wissensdatenbank von Zahlen, um im Controlling schneller auf solche Sachen zuzugreifen. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, ne? Mit dem per Sprache was zu fragen.
Ich
glaube auch,
da tut sich eine Menge. Ich habe einen größeren Konzern, die das tatsächlich länger praktizieren. Ja. Und die sagen, sie nutzen das inzwischen, diese Chat-Funktion, mehr als ihre eigene BI. Also die haben Power BI und nutzen das aber jetzt schon deutlich mehr. Und sagen dann, gerade wenn sie so in Sitzung sitzen, ne, und kurz irgendwas wissen wollen, dann fragen sie es kurz in den Chat-Bereich, ne, und kriegen dann ihre Antworten. Das ist natürlich immer eher nur rudimentär, nicht ganz so detailliert, aber ich glaube auch, das ist die Zukunft. Und ich glaube, da wird sich auch noch ganz, ganz viel bewegen. Ich glaube aber, da müssen wir nochmal einen Abschluss machen. Ich glaube, rund um das Thema Wissensdatenbanken haben wir jetzt schon eine Menge gesagt. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Aber ich glaube, diese ganzen Praxisbeispiele, die entstehen jetzt alle. Da haben wir ja auch ganz viele Veranstaltungen zu und sammeln das Wissen auch. Ich glaube, da müssen wir im Herbst nochmal eine weitere Folge machen, Dennis. Aber auch bei dir kommt die gute Fee so zum Schluss. Ich fand es cool, mal dich zu interviewen. Hat super Spaß gemacht. Und ich würde sagen, du hast jetzt den Abschlusssatz. Du hast einen Wunsch frei bei der guten Fee rund um das Thema Wissensdatenbanken. Was wünschst du dir?
Ja, ich glaube, da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir so eine Art Schwarmintelligenz und uns Menschen untereinander eigentlich teilen, das, was wir an Wissen so in den Firmen haben. Das kann man ja wunderbar anonymisieren. Und das Thema Datenschutz ist, glaube ich, nur so ein Hirngespinst mittlerweile. Klar, muss man, wenn es ganz confidential ist, darauf aufpassen. Aber so normale Prozesssachen, das würde ich mir wünschen. Das wäre ja richtig cool, wenn ich sagen kann, cool, ich habe hier so eine Logistikdatenbank, die kann ich anzapfen. Da haben hunderte von Unternehmen ihr Wissen reingespeichert. Und wenn ich eine Frage habe, brauche ich gar keine Berater. Ja, also unsere Idee im Netzwerk war ja mal ursprünglich, ne, vor 20 Jahren mal gegründet, um Beraterkosten, also nichts gegen die Berater, aber wir wollten Beraterkosten sparen und uns selber austauschen. Und ich glaube, wenn wir diesen Austausch über Wissensdatenbanken wirklich mal irgendwann hinkriegen, im größeren Stil, dann wäre das wirklich cool.
Cooler Wunsch, lass dich so stehen in diesem Sinne, ne? Bis zum Herbst.
Ja, dann machen wir das Teil 2.
Ja, genau.
Vielen Dank, Ute, ja. Tschüss.